Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir über das Buch von Ernst Bloch sprechen, Erbschaft dieser Zeit. Dieses Buch besteht aus vielen kleinen Artikeln, die Ernst Bloch seit 1924 geschrieben hat. Das Buch ist 1935 dann in Zürich erschienen. Bloch selbst war im Exil. In der neueren Ausgabe, also dem Band 4 der Gesamtausgabe, sind noch weitere Artikel dann hinzugefügt worden von ihm. Ernst Bloch, ein paar Bemerkungen zu seiner Biografie, ist am 8. Juli 1885 in Ludwigshafen geboren worden, als Kind einer jüdischen Familie, und ist am 4. August 1977 in Tübingen gestorben. Also wurde er 92 Jahre alt. Das ist interessant hinsichtlich des Gesichtspunkts, dass er ja eine der maßgeblichen Figuren des westlichen Marxismus ist. Und genau genommen gehört er zu der ersten Generation. Er ist gleich alt wie Georg Lukacs, der auch 1885 geboren wurde, ein bisschen älter als Siegfried Krakauer mit dem Jahrgang 1889. Und dann kommt schon die nächste Generation, wenn man jetzt an Max Horkheimer, Herbert Marcuse denkt, also Mitte der 1890er Jahre, und Theodor Villadorno 1903. Das ist eben interessant, dass Bloch eine lange Lebensspanne hat, dann auch älter geworden ist, länger gelebt hat als die anderen, die ich genannt habe, und insofern viele Stationen der linken Debatten näher mitbekommen hat. Sein Vater war Eisenbahnbeamter. Er selbst hat dann 1908 in München promoviert, ist danach nach Berlin gegangen und hat dort Georg Simmel und Georg Lukacs kennengelernt, mit denen er dann auch befreundet war. Er selbst lehnte den Krieg ab, sah sich als Pazifist und bekam von Karl Jaspers auch ein entsprechendes Attest, dass er nicht kriegstauglich sei. Er ist dann mit seiner Frau Elsa von Stritzky, eine Künstlerin, in die Schweiz umgezogen, ja, und hat dort Forschungen zu Pazifismus gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg ist er dann nach Berlin gezogen. Nach einer kürzeren Ehe begann eine Beziehung mit Carola Piotrowska, mit der er dann auch seit 1930 zusammenlebte im Roten Block, also im Berliner Wilmersdorf. Er arbeitete als freier Journalist in dieser Zeit, also ein Teil der Texte, die hier in Erbschaft dieser Zeit enthalten sind, kommen auch aus dieser Phase. Und er war in dieser Phase auch gut befreundet mit Bert Brecht, Helene Weigel, mit Kurt Weill, mit Hans Eisler, mit Adorno, Benjamin, Köstler. Das heißt, es gab einen engen Austausch mit Peter Huchel, Gustav Regler, Alfred Kantorowicz, Ernst Busch. Also eine große intellektuelle Szene. Von einige waren auch eben selber Teil dieser großen, ja, wenn man so will, Hausgemeinschaft im Roten Block. Und dieses Haus wurde dann eben auch zu einer Bastion, wie es beschrieben wird, des antifaschistischen Widerstands. Bloch war überzeugt von der Gefahr der Nationalsozialisten. Also er war skeptisch, also seine Analyse hat nahegelegt, dass das tiefer greift. Er selbst ist anders als jetzt seine Frau, Carola, der KPD nicht beigetreten, weil er befürchtete, dass es seine intellektuelle Autonomie einschränken könnte. Das für ihn negative Beispiel war eben, dass Georg Lukacs sich bereit erklärt hat zu einer Selbstkritik an seinem Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Bloch nahm die Gefahr des Nationalsozialismus ernst. Er hielt es nicht für ein kurzes Intermezzo, wie das in der Linken vertreten wurde. Also wenn man an Reden von Ernst Thälmann denkt, dann war da die Vorstellung, das geht ganz schnell vorbei. Bloch war auch kritisch, weil er, das wird noch deutlicher werden, weil er der Ansicht war, dass die Linke, die KPD und die SPD große Fehler machen und dass es eben eine der Gründe für die Stärke des Nationalsozialismus nicht allein im Nationalsozialismus oder in der Bevölkerung zu suchen ist, sondern eben auch in einer verfehlten linken Politik. Also dass er das sehr kritisiert hat, die Sozialfaschismus-These, dass er der Ansicht war, dass es eben sowas geben müsste wie eine antifaschistische Einheitsfront oder Volksfront, die eben Bauern und Mittelklasse eben auch umfasst. Er ist dann auf Anraten von Carola nach dem Reichstagsbrand nach Mannheim gefahren. Damit entging er tatsächlich einer Razzia und Verhaftung. Und von dort ist er weiter nach Zürich, wo dann auch seine Frau Carola kam, eben mit vielen Manuskripten, die gerettet werden konnten. Und von dort aus sind sie weiter ins Exil nach Wien, nach Prag und 1939 in die USA. In den USA selbst schrieb er zwei seiner großen Bücher, Prinzip Hoffnung und Subjekt Objekt. Bloch selbst wurde von den Nazis ausgebürgert, ein Schicksal, das ihn traf wie so viele andere. In Prag bekamen sie den Sohn Jan Robert 1937. In dieser Zeit, das ist in anderen Bänden enthalten, verteidigte Bloch auch die Moskauer Prozesse und bezeichnete Stalin als Führer ins Glück. Also er hatte durchaus diese Züge, den Stalinismus gut zu finden, und das ging auch noch bis in die Frühphase der DDR, also nach seiner Rückkehr aus dem Exil in den USA, ging er nämlich 1949 dann nach Leipzig. Er erhielt dort eine Professur für Philosophie. Er wurde dann auch, wenn man so will, als der Staatsphilosoph der DDR angesehen, nachdem er Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften wurde. 1957 wurde er dann emeritiert, und zwar nicht aus Altersgründen, er war ja da immerhin schon 72 Jahre alt, sondern weil seine kritische Haltung als anstößig gewertet wurde, nämlich seine kritische Haltung, die auch das Vorgehen gegen den Ungarnaufstand betraf. 1961 war Ernst Bloch in der Bundesrepublik und ist dann, als die Mauer gebaut wurde, nicht mehr zurückgegangen. Er hielt dann eine Gastprofessur an der Uni Tübingen 1961, 1967 dann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, und 1977 starb Ernst Bloch im August in Tübingen. Oskar Negt sagt von ihm, dass er der deutsche Philosoph der russischen Oktoberrevolution sei. Vielleicht zum Übergang in die Darlegung zum Buch ein kleiner Auszug aus einem Text, der betitelt ist Ludwigshafen Mannheim von 1928. Und das ist eben interessant, weil Ernst Bloch gar nicht von Provinz spricht, aber es ihm doch wichtig ist, eben auch die regionalen Ungleichzeitigkeiten festzustellen. Also das betont er, dass es eben die Großstädte gibt, insbesondere Berlin. Berlin hält er für die Stadt, an der sich die Gleichzeitigkeit der Widersprüche in Deutschland an der Oberfläche besonders zur Geltung bringen. Und dann gibt es eben die vielen kleineren Städte, ja, Provinzstädte so gesehen, aber er spricht nicht von Provinz. Und dann eben auch das Land. Immerhin war ja noch ein erheblicher Anteil, denke über 30% der Bevölkerung auf dem Land angesiedelt, also noch nicht verstädtert, vielfach agrarisch tätig oder in handwerklichen Bereichen. Und dann beobachtet er Ludwigshafen, und Ludwigshafen ist für ihn eine Stadt des Bürgertums, die eine eigenartige Lage hat und die er so beschreibt. dass sie eben neben Mannheim liegt, die BASF, also die Badische Anilin- und Sodafabrik, der Kern der IG Farben, wurde das buchstäbliche Wahrzeichen der Stadt. Drüben lag das Schachbrett der alten Residenz, also Mannheim, heiter und freundlich gebaut wie zu Hermann und Dorotheas Zeiten, hatte statt der größten Fabrik das größte Schloss Deutschlands, vielleicht weniger Wahrzeichen im 19. Jahrhundert, doch eine schöne Dekoration. Ludwigshafen dagegen blieb der Fabrikschmutz, den man gezwungen hatte, Stadt zu werden, zufällig und hilflos vom Bahndamm im Kreis entzweigeschnitten, ein Zwickau ohne Hemmung nach dem falschen Morgenrot von Biedermeier, das in seine Gründungszeit fiel, ein äußerst nasser Tag. Also er charakterisiert Ludwigshafen eben als eine Stadt, die für die Industrie und die Arbeiter gebaut wurde, und eben die Arbeiter, die Hobler, wohnen in Mietslöchern, die Straßen sind trostlos, weit weg aber wohnen die Herren mit dem von anderen verdienten Geld. Also die Segregation der Stadt, die Trostlosigkeit, der Schmutz, das ist etwas, was für ihn Merkmale der Stadt sind. Und da sind wichtige Widersprüche enthalten, um die es dann auch eben in dem Buch geht. Nämlich, beide Städte liegen am Rhein, am feierlichsten Fluss Deutschlands, mitten zwischen Speyer und Worms, mitten im Nibelungenlied, gleichsam dicht neben Jesuitenkirche, Rokoko-Bibliothek, Schillers Hof und Nationaltheater in Meinheim. Selten hatte man die Wirklichkeit und die Ideale des Industriezeitalters so nahe beisammen, den Schmutz und das residenzhaft eingebaute Geld. Hier in Ludwigshafen nur die Rampe für Fabriken, und was damit zusammenhängt, ist Roheit und Gestank, doch ohne Stickluft. Also diese Widersprüchlichkeit, das ist das, was er dann auch ganz stark zum Gesichtspunkt der Ungleichzeitigkeit macht, also thematisiert. Ja, diese Spannung, die dann in der deutschen Gesellschaft bis in die Architektur, bis in die Städte hinein sozusagen enthalten ist, verbaut ist. Ernst Bloch bezeichnet sein Buch als ein Buch, das im Handgemenge entstanden ist. Es versteht sich eben als ein Buch, was beitragen will zum Verständnis des Faschismus, der tiefer liegenden Muster des Faschismus und auch seiner Beharrlichkeit, weil er eben auch davon überzeugt ist, dass es eine längere Tendenz ist, also nichts Kurzfristiges, was einfach nach kurzer Zeit wieder verschwindet, sondern eben tatsächlich viel Zustimmung genießt, also die Mystifikation der nationalsozialistischen Ideologie eben großen Anklang finden. Das ist das eine, also das Buch geschrieben, also um den Faschismus zu verstehen und zu einer antifaschistischen Politik beizutragen. Und das bedeutet eben auch eine Kritik an der Linken, also der KPD, der SPD, deren Führung er kritisiert, weil sie eben unentschlossen sind, eben nicht bereit sind zu entschiedenem Handeln. Das gilt eben auch für die Gewerkschaften, die dann schnell, sehr schnell von den Nationalsozialisten verhaftet wurden und in die neu gebildeten Konzentrationslager kamen. Also, aber eigentlich hätte eben sehr viel schneller, früher massiv gehandelt werden müssen. Und er kritisiert die Linke eben wegen ihrer Nüchternheit, Fantasielosigkeit und auch Armseligkeit. Dazu gehört, dass er betont, und das ist eine Anekdote, die auch von ihm selbst erzählt wird, dass er eben eine Veranstaltung besucht hat in Berlin, wo ein Nazi-Propagandist und ein Propagandist der KPD auftraten, um vor dem Publikum ihre unterschiedlichen Positionen zu vertreten. Und Bloch schildert das eben so, dass der Kommunist die ganze Zeit von den globalen Widersprüchen des Kapitalismus gesprochen hat, also dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, von der Kapitalakkumulation, von der Verarmung. Und der NSDAP-Vertreter als zweiter bereit war zu sprechen und damit aber das umdrehen konnte und den KPD-Vertreter praktisch bloßstellen konnte im Sinne von, naja, wovon redet der? Von Zahlen und nochmal Zahlen und von der Not. Aber eigentlich gibt er keine Überlegungen an, die Menschen zu begeistern und füllt sozusagen genau diese Lücke, die Ploch als Vernünftelei bezeichnet, also eben das alles als oberflächliche Vernunftposition, fantasielos, nur auf Zahlen gestützt, die Not zu beschreiben, anstatt eben genau die Fantasie der Menschen anzusprechen und, was er immer wieder betont, ihr utopisches Bedürfnis, also das Bedürfnis, eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse sehr weitreichend und grundlegend zu ändern. Das ist etwas, was dann für das Buch von großer Bedeutung ist, dass er nämlich sagt, na ja, letztlich ist das, was die Linke macht, richtig. Das Problem ist eher, was sie nicht macht. Sie lässt nämlich zu, dass das Bürgertum, die Bourgeoisie, viele linke Positionen aneignet, also wie er das nennt, die Aneignung der Kommune, also der Diebstahl an den ideologischen, den kulturellen Beständen der Linken, der Volksbewegung. Und dabei geht er sehr weit zurück, also auch in die langen christlichen Traditionen, die christlichen Protestbewegungen während der Bauernkriege, aber auch davor die Hussitenbewegung im 14. Jahrhundert. Also er greift auf sehr viele solche historischen Beispiele zurück, um zu sagen, die Idee der Freiheit, dass es möglich wäre, andere Verhältnisse herbeizuführen, ist tief eingelagert in das Archiv des kulturellen Bewusstseins der Bevölkerung. Und die Linke aktiviert das nicht, während die Nationalsozialisten genau das beschwören, also sich darauf beziehen. Und sein Beispiel ist vielleicht ein etwas heikles Beispiel, ist zunächst mal der Führergedanke, dass er das zusammenbringt mit einer positiven Haltung zu Jesus, also in der Bevölkerung, also jemand, den man verehren kann, den man anbetet, von dem man sich eine bessere Zukunft erwartet, ein jüngstes Gericht, eine Erlösung. Ja, also, und dass das eben verbunden wird mit einem Mythos der Kaiser, also die dann eben auch eine Perspektive entwickeln. Und das ist dann der zweite wesentliche Gesichtspunkt, nämlich ein drittes Reich, also dass er sich bezieht auf diese Tradition eines dritten Reiches, wie es in der christlichen Tradition vertreten wurde. Das ist eine ausdrückliche Wendung gegen einen Nazi oder den Nazis zu argumentierenden Ideologen, Möller-Vandenbroek, der das Buch geschrieben hat, das Dritte Reich. Und Ploch greift es auf und sagt, na ja, letztlich wird da genau dieses Mythem, dieser Mythos, ja, von einem Dritten Reich, was die Erlösung darstellt, ja, also, dass die Menschen eingehen in ein erlöstes und ewiges Leben. Das wird da eben vertreten und wird von den Nazis eben ausgebeutet. Und das ist das, was er auch als Diebstahl an der Kommune, als Aneignung der Kommune bezeichnet, weil dazu gehören dann eben auch nicht so ganz tief liegende Elemente, aber doch wichtiger, also die rote Fahne, die eben dann in der Hakenkreuzfahne verwendet wird, oder die Tradition der Gesänge, ja, also das bezieht er auf die Handwerkertradition. Also, dass man sagen kann, er beobachtet oder er sucht nach solchen Elementen, von denen man sagen kann, die verkörpern eine Befreiungstradition, eine Tradition des Aufstands, des Aufruhrs. Also das ist ihm auch wichtig, dass die linken Parteien eben genau diese Aufgabe haben, auch eine Haltung des Aufstands, des Aufruhrs zu verfolgen. Und das ist deswegen wichtig, weil er der Ansicht ist, dass die Gesellschaft, das war jetzt das Beispiel schon mit Ludwigshafen, die Gesellschaft gekennzeichnet ist vor zentralen Widersprüchen. Darauf muss ich ganz kurz eingehen. Die die kapitalistische Gesellschaft, aber auch die vorkapitalistischen Gesellschaften sind gekennzeichnet durch Widersprüche und, wie Ploch das thematisiert, durch große Ungleichzeitigkeiten. Er schlägt deswegen vor, diese Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche zum Thema zu machen. Ich würde sagen, das ist auch das Zentrum des Buches. Das sind vielleicht 50, 60 Seiten, die von besonderer Bedeutung, von besonderem theoretischen Gewicht sind. Dass er da eben dann plädiert für eine mehrschichtige Dialektik, um genau diese verschiedenen Formen von Widersprüchen zu verstehen. Weil für ihn ist entscheidend zu sagen, es gibt nicht den einen Grundwiderspruch, also Lohnarbeit und Kapital. Das bezeichnet er als den gleichzeitigen Widerspruch. Dieser gleichzeitige Widerspruch kann innerlich subjektiv gefühlt sein, oder er kann eben äußerlich objektiv sein. Aber das ist eben gleichzeitiger Widerspruch. Lohnarbeit und Kapital. Und es gibt eben dasselbe auch als ungleichzeitigen Widerspruch, nämlich innerlich subjektiv und äußerlich objektiv. Also innerlich subjektiv heißt, das ist in seinen Begriffen dann gestaute Wut, Verdrossenheit, Verbitterung, also ein Nichtwollen, ein nicht akzeptieren von sozialen Verhältnissen, auf die eben dann mit Wut oder Hass reagiert wird. Und dann gibt es eben diese objektive Seite der Ungleichzeitigkeit, die aus Resten früherer Zeiten besteht. Das kann jetzt eben zum Beispiel, wie angesprochen, die Rokoko-Bibliothek oder das Schloss sein oder der Feudaladel, der eine maßgebliche Rolle spielt in der deutschen Gesellschaft und damit Traditionen verkörpert werden, die ungleichzeitig zu dieser kapitalistischen Gesellschaft stehen. Das bedeutet für ihn, dass eben die Menschen angesichts dieser erfahrenen Widersprüche verwildern und reaktionär werden, weil sie eben diese Widersprüche nicht durchdenken, nicht austragen und nicht auf den Stand der Gleichzeitigkeit kommen. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, den er macht, dass er betont, dass es diese zwei verschiedenen Arten von Widersprüchen gibt, also ungleichzeitig und gleichzeitig, und die eine verschiedene Logik haben. Es geht dann darum, dass eben die Gleichzeitigkeit des Widerspruchs von Lohnarbeit und Kapital, also dass die Arbeiter, das Proletariat versuchen muss, eben dann Bündnisse zu schaffen mit den Bauern und mit der Mittelklasse, weil alleine nur entlang dieses einen Widerspruchs eine gesellschaftliche Veränderung nicht funktioniert. Dabei hat er die Vorstellung, dass der ungleichzeitige Widerspruch nicht treibt, also die Widersprüche, die in der Auseinandersetzung mit Landeigentümern oder mit anderen feudalen Überresten verbunden sind. Und man könnte jetzt sagen, also im Nachdenken über Widersprüche hat jemand wie Louis Althusser dann in den 1960er Jahren, in den frühen 1960er Jahren versucht, einen anderen Begriff von mehrschichtlicher Dialektik zu entwickeln, um eben deutlich zu machen, dass die ungleichzeitigen Widersprüche zwischen den einfachen Kleinbauern in den russischen Gemeinden und den Feudalherren eben selbst ein treibender Widerspruch ist und die Frage dann sich stellt, wie diese Widersprüche sich überdeterminieren, also zwischen Lohnarbeit und Kapital, zwischen der Bürokratie und dem flachen Land in Russland, also den Grundbesitzern, dann den kleinen, mittleren und großen Bauern, also diese unterschiedlichen Widerspruchslagen eben für Althusser doch ein treibender Faktor sind. Bei Ernst Ploch ist das nicht so. Es geht eben bei ihm auch um das Aufheben der Widersprüche, also der Ungleichzeitigkeit. Das ist auch ein interessanter Gesichtspunkt, der im Weiteren zu Überlegungen von Gramsci führen würde, der ja auch die Vorstellung hat, dass die kapitalistische Gesellschaft gekennzeichnet ist durch eine Vielzahl von Ungleichzeitigkeiten in den Mentalitäten, in den Praktiken. also Gramsci hat die Vorstellung der Ungleichzeitigkeit von Süditalien und dem industrialisierten Norden Italiens und hat die Vorstellung, dass es sowas geben muss wie eine Angleichung, also des intellektuellen Niveaus, der Praktiken der Unteren, sodass es zu einer Überwindung dieser Ungleichzeitigkeiten und des bizarren Alltagsverstands kommt. Das ist interessant, weil Bloch jetzt durchaus gegen den Begriff der philosophischen Tradition, Totalität im Sinne von Hegel, ist, also Totalität wäre das, was sich sozusagen alles zu einer einzigen Gleichzeitigkeit fügt, also nicht mehr die unterschiedlichen Elemente ihre eigenen Rhythmen haben. Und da betont er, dass es doch darum geht, ein Multiversum herzustellen, also eben nicht sowas wie eben ein sich in eine Zeit hineinfügende Ganzheit. Das heißt, worum es ihm geht, ist, dass die Linke ein Verständnis haben muss für die unterschiedlichen, ungleichzeitigen Praktiken, die Lebensweisen, in die Menschen verwickelt sind, in die ideologischen Muster, in denen sie leben. Ich will zum Schluss noch einen Punkt stark machen, der mir wichtig ist, weil man könnte jetzt denken, dass Bloch selber neigt auch ein bisschen dazu, das nahezulegen, als wenn es sich dabei vor allen Dingen nur um ideologische Muster handelt, also Denkweisen. Aber in dem letzten großen Teil über Großbourgeoisie, da legt er durchaus nahe, dass es ihm um mehr geht. Also wichtige Passagen beschäftigen sich in diesem Fall mit, wie er das nennt, Schwung, Sachlichkeit, unmittelbar, Sachlichkeit, mittelbar, Montage. Also diese drei Begriffe, Schwung, Sachlichkeit, Montage, das sind wichtige Kategorien, mit denen er versucht, die kapitalistische Entwicklung zu charakterisieren. Und die ist für ihn gekennzeichnet durch eine Fragmentierung in viele, viele unterschiedliche Bereiche. Also das sind also nicht nur einfach, wenn man so will, Ideologeme oder Mytheme, in denen die Einzelnen verwickelt sind, sondern genau genommen zerfällt die bürgerliche Gesellschaft aus. Deswegen spricht Bloch auch immer wieder von Spätkapitalismus. Aus seiner Sicht ist der Spätkapitalismus ein Stadium, das geht auch dann über in Faschismus, was bedeutet, der Kapitalismus ist eigentlich am Ende und der Sozialismus ist jetzt möglich und steht gewissermaßen auf der Tagesordnung. Und die Linke muss diesen Prozess, diesen großen Widerspruch eben verstehen. Das bedeutet für ihn jetzt, dass die Linke eben diese Muster auch verstehen muss, wie ist jetzt, sind eigentlich die Ideologien angeordnet? Und das heißt eben auch die reale Welt. Also die Sachlichkeit betrifft zunächst mal einfach die Tatsache, dass alles zur Ware wird, alles oberflächlich leer, dass die Entwicklungen sich immer weiter beschleunigen, also eine immer höhere Akzeleration, eine Zunahme an Geschwindigkeit, dass die Menschen zerstreut sind, dass es darum geht, Waren in den Schaufenstern zu präsentieren. Das erinnert so ein bisschen auch an Walter Benjamin. Und dass es sowas gibt wie Realismus, also Friede, seinen Frieden machen mit der bürgerlichen Welt. Das ist Sachlichkeit, wie er das nennt, unmittelbar. Und dann gibt es eben im Unterschied dazu die Montage, die unmittelbare Montage. Und die unmittelbare Montage, die hat etwas Naturalistisches, Irrationales. Also naturalistisch, da bezieht er sich insbesondere auf das Buch Ulysses von James Joyce, dass er sagt, na ja, da werden viele Dinge einfach nebeneinander gestellt. Also der Spaziergang durch die Stadt, das Schaufenster, eine Häuserecke, eine Kneipe und so weiter. Alles tritt nebeneinander, aber es wird nicht als Widerspruch präsentiert. Es stellt sich nicht dar, um etwas zu verhindern, um tatsächlich Menschen sozusagen in Aufruhr zu versetzen. Und das ist das, was ihn interessiert an der Montage mittelbar. Aus seiner Sicht handelt es hierbei um einen Widerspruch, in der Irreguläres, echtes Heute und Morgen zum Thema gemacht wird. Und da bezieht er sich insbesondere auf Brecht, also dass durch die Montage Dinge so miteinander verbunden werden, dass daraus etwas Neues, eine Produktivkraft entsteht, die Abfolgen unterbrechen, also neue Konstellationen herstellen. Man könnte auch das mit einem der frühen Texte von Adorno in Beziehung setzen, wo Adorno eben auch von diesem Materialismus der Konstellation spricht. Für Bloch, und das ist, scheint mir wirklich wichtig, ergibt sich diese Notwendigkeit, in diesen Begriffen von Sachlichkeit und Montage zu denken, eben aus einem Selbsteinsturz des Bürgertums, der bürgerlichen Welt, dass nichts mehr in der bürgerlichen Welt an seinem Platz ist, also dass sozusagen das bürgerliche Ordnungsgefüge völlig auseinandergeraten ist. Und das gibt jetzt zum Schluss nochmal die Möglichkeit, von dort her einen Blick auch auf sein Verständnis des Faschismus zu werfen, dass nämlich der Faschismus eine Form von Montagepraxis ist, die Bloch eben als Montage unmittelbar charakterisiert. Also der Faschismus greift eben viele kulturelle Fragmente auf, viele auseinandergelaufene Momente der bürgerlichen Gesellschaft und fügt sie sozusagen völlig ordnungsorientiert so wieder zusammen, ja, dass eben genau der Friede, die Oberfläche, die Ordnung wiederhergestellt wird, anstatt dass tatsächlich die Montage dazu führt, dass diese angeeigneten historischen Figuren, ja, wie das Dritte Reich, ja, eben zu einem neuen Moment der Veränderung werden. Und das ist das, worum es Bloch eben geht, die Herstellung von Sozialismus.
Die sozialistische Revolution unterscheidet sich von den vorhergegangenen durch Wissenschaftlichkeit und Konkretheit, durch proletarischen Auftrag und klassenloses Ziel. Doch ebenso ist sie mit ihnen durch das Feuer, den revolutionären Antrieb und das intendierte Freiheitsreich verbunden. Die so wenig verwirklichten Träume dieses Reichs greifen nach wie vor in die Gegenwart ein, damit sie konkret berichtigt und erfüllt werden.
Zum Gespräch über das Buch von Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, begrüße ich Jan Rehmann. Hallo Jan.
Hallo,
hi.
Grüß dich, Alex.
Schön, dass du da bist. Ja, um dich ganz kurz vorzustellen, du warst längere Zeit Visiting Professor for Critical Theory and Social Justice in New York, bist jetzt eben zurück. Du lehrst als Privatdozent an der FU Berlin und das ist auch etwas, was du ja sehr lange machst, ja, du bist Redakteur im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, HKWM, warst lange in der Redaktion des früheren Arguments und bist jetzt Beiratsmitglied der neuen Folge des Arguments. Und ja, vielleicht zwei Publikationen will ich nennen. Das ist einmal die Einführung in die Ideologietheorie. Darauf werden wir sicherlich auch noch mal zu sprechen kommen näher, und ein Buch über Max Weber, also gramscianisch gelesen, wie der Titel schon sagt, Modernisierung als passive Revolution. Ja, also steigen wir mal ein. Du hast ja auch zu Bloch geschrieben, ja, also das habe ich jetzt nicht genannt, aber dich beschäftigt das. Warum ist Bloch für dich interessant?
Es kommt eigentlich aus zwei Quellen. Das eine ist eigentlich schon in meiner Jugendzeit als Gymnasiast, weil ich mich für Religion interessiert habe und für Marxismus. Und Bloch war derjenige, der sich am meisten für die Religion geöffnet hat. Ja. Nicht ohne sie natürlich umzubauen, zu transformieren. Das hat mich sehr fasziniert als christlich erzogener junger Linker. Aber dann spezifischer, ich habe ja lange im Projekt Ideologietheorie gearbeitet. Ja. Und da haben wir versucht, in unserem Buch Faschismus und Ideologie zu analysieren, wie die Nazis das ideologische Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft umbauen, faschisieren und wie sie auch aus dem Alltagsverstand Elemente rausnehmen und ihre Ideologie ziemlich wirksam gestalten. Und da haben wir natürlich auch geguckt, ja, was sagen eigentlich klassische marxistische Faschismustheorien dazu? Und da sind wir drauf gestoßen, dass es da eigentlich eine ziemliche Leerstelle gibt. Es gibt eine emphatische Aufforderung von Clara Zetkin, 1923, wo sie sagt, wir können den Faschismus nicht bekämpfen, wenn wir nicht seine Wirksamkeit, seine ideologische Wirksamkeit, seine Attraktivität erkennen. Das sind ja nicht nur Lumpen, die das machen.
Genau, ist eine eigene interessante Frage. Wie viel Theorie brauchen wir, um den Faschismus zu bekämpfen? Ne? Also das ist
jedenfalls, dieser Clara Zetkin hat keine Theorie darüber gemacht. Das ist sozusagen ein leidenschaftlicher Aufruf.
Genau. Immerhin ein langer Aufsatz, sehr früh.
Ja, aber zu dieser Wirksamkeit gibt es ein paar wunderbare Sätze. Ja. Ne? Aber der interessante Punkt ist, das ist ja eine Stärke von Clara Zetkin. In den klassischen Faschismus-Definitionen, also jetzt nehmen wir mal Dimitrov auf der einen Seite und die Bonapartismus-Theorien auf der anderen Seite. Also Dimitrov, die berühmte Definition, der Faschismus ist die terroristische Diktatur der aggressivsten Fraktionen des Finanzkapitals. Da spielt die Ideologie als eigenständige Dynamik überhaupt keine Rolle. Das ist ein Instrument des Finanzkapitals, instrumentell bewusst zur Manipulation eingesetzt. Bei den Bonapartismus-Theorien, Thalheim und so weiter, ist Ideologie vor allen Dingen ans Kleinbürgertum gebunden und an deklassierte Schichten. Und da ist auch das Bemühen da, vor allen Dingen das Ideologische am Faschismus sozusagen klassenmäßig einzuordnen. Das ist jetzt eben vor allen Dingen Kleinbürgertum. Und ich möchte jetzt gar nicht über die Stärken und Schwächen der jeweiligen Faschismus-Definitionen und Ansätze sprechen, aber beide Richtungen sozusagen haben die Lehrstelle, dass sie eigentlich nicht untersuchen, was die Nazis ideologisch machen, wie sie umbauen, wie sie aufnehmen. Und Bloch ist derjenige, der das von den klassischen Ansätzen am ausführlichsten macht. Das ist sein Thema. Zu beobachten, ganz nah zeitlich dran, gleichzeitig im Grunde, ja, in der Erbschaft dieser Zeit. Wie arbeiten die Nazis ideologisch? Man könnte jetzt sagen, jetzt in unserer heutigen Sprache, er macht eine Diskursanalyse, was die Nazis tun.
Ja, das wäre jetzt eine interessante Frage für mich. Macht er das? Also eigentlich unterstellt er, dass es ja diese grundlegenden Traditionen gibt, ne? Das Dritte Reich eben als ein utopisches Versprechen, was seit dem 14., 15. Jahrhundert Bestandteil ist. Es ist so wie so eine Art Kollektivarchiv, was die Nazis aufrufen. Deswegen finde ich auch die Frage, die du ansprichst, ist es ein Umbau? Also, weil eigentlich legt Bloch nahe, es gibt diese Elemente und die werden angeeignet. Ja, also, und die Linke macht da nichts. Die hätte das anders montiert und hätte das nutzen sollen, sich auf diese, wenn man so will, popularen Traditionen beziehen. In dem Sinne ist es für ihn eigentlich ein feststehendes Mythem. Joachim von Fiore und die Idee des Dritten Reichs, also wäre jetzt meine Rückfrage. Ja, also er guckt ja gar nicht so genau, wie wird das jetzt diskursiv platziert? Und also
ja, also ich würde doch sagen, ich habe gesagt, das ist eine diskursive Analyse avant la lettre. Ja? Ja. Also das ist jetzt nicht mit dem ganzen linguistischen Instrumentarium, das ist nicht sein Ding. Ne? Ja, ja. Er arbeitet als Philosoph, aber er zeigt schon, wie die Nazis die Themen auch des Bauernkriegs und auch des Dritten Reichs und diese ganzen Mythologien besetzt und wie sie da einbauen. Und er, auch durch die vielen Studien, die er schon gemacht hat, hat in der Münster-Tradition natürlich eine Befreiungsperspektive gesehen und in manchen dieser Artikulationen im Tausendjährigen Reich sieht er schon, leitet er schon vom Alten Testament ab, liest es sozusagen befreiungsphilosophisch, befreiungstheoretisch. Da kann man jetzt im Einzelnen immer drüber streiten, ob das so eindeutig befreiungstheologisch und befreiungsphilosophisch war. Und ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Diese apokalyptischen Heresien, die Bloch so toll findet, bei Thomas Münzer und überhaupt in den mittelalterlichen Ketzereien. Als ich nach Amerika gekommen bin, habe ich gemerkt, da kann ich überhaupt nicht arbeiten, weil diese apokalyptischen Szenarien, die sind derartig rechts besetzt, dass ich nicht glaube, dass man als Linker irgendeinen Fuß in die Tür reinkriegt. Da haut er auch manchmal daneben. Also wenn er zum Beispiel meint, die Volksgemeinschaft könnte man sich wieder aneignen links, weil das ist ja eigentlich ein Diebstahl, eine Entwendung aus der Kommune, dann stimmt es natürlich so nicht, weil die Volksgemeinschaft ist im Deutschen Kaiserreich im Grunde als Terminologie aufgetaucht, war von vornherein sozialdarwinistisch. Also vieles von dem, was er sagt, ist, ja, ich würde mal sagen, vieles ist sehr klug beobachtet und trifft es. Und manches ist, vor allen Dingen, was die Vorstellung betrifft, was er alles gegenbesetzen kann, ein bisschen schnell. Und das liegt natürlich auch daran, das ist gleichzeitig geschrieben. Ne? Er weiß ja noch nicht gar nicht, wie der Kampf ausgeht. Das, also jedenfalls da fordert er daran, dass ich...
In den verschiedenen Texten, die sind ja über einen Zeitraum von 15 Jahren entstanden letztlich. Ja, also genau. Nein, die Frage ist natürlich tatsächlich, also sind diese Elemente da? Nimmt man die und kann sie sozusagen gegenbesetzen? Das ist ja eigentlich seine wesentliche strategische Empfehlung, finde ich, in dem Buch. Ne? Damit eben auch neues Bündnis herstellen, also von Arbeiterklasse mit also verarmten Mittelstand und Bauern, also dass er an diese Tradition erinnert oder anknüpfen will. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es wirkt eigentlich so, wie wenn das so ganz einfach wäre, dieses Gegenbesetzen oder dieses Besetzen oder Verhindern der Entwendung aus der Kommune.
Ja, also ich finde, man kann den Bloch wie fast immer auf verschiedene Art und Weise lesen. Man kann sagen, oh Gott, Bloch, wie du dir das vorstellst, dass man den Führerbegriff wieder aneignen kann in Berufung auf Lenin. Come on, ja. Das geht nicht. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wie das genannte Beispiel mit der Volksgemeinschaft. Ja. Aber man kann ihn auch von der starken Seite her lesen. Und da finde ich den Montagebegriff gut. Er sagt ja, und diesen Satz finde ich ganz toll. Wir brauchen eine mehrschichtige revolutionäre Dialektik. Ja. Manchmal sagt er auch mehr zeitliche, mehr räumliche revolutionäre Dialektik, die imstande ist, die potenziell antikapitalistische Elemente zu befreien, rauszulösen und in einem neuen zusammen umzumontieren. Ja. Und ich finde den Begriff des Ummontierens eigentlich sehr gut. Und er hat ja mehrere Kapitel zur Montage in Erbschaft dieser Zeit drin. Und er diskutiert die mittelnde oder vermittelnde Montage im gleichen Zusammenhang wie Brechts Verfremdung, Benjamins Querbohrungen, philosophische Querbohrungen und betont, es muss wirklich in einen neuen Zusammenhang gestellt werden. Die Trümmer der Vergangenheit müssen wirklich umgebaut werden und in einem neuen Zusammenhang gebracht werden. Und das finde ich ganz, also wenn man diesen Montagegedanken
ernst nimmt. Lass mich nur noch dazu fügen, dass er die Vorstellung hat, mit Blick auf die Revolution. Mit Blick, weil das ist für ihn wichtig, weil erst durch die Perspektive auf die Revolution überhaupt sich das in der Montage sozusagen zu etwas Neuem fügt. Also ne, was ja für seine Vorstellung auch von Gleichzeitigkeit des Widerspruchs wichtig ist, nämlich das Proletariat, was heute und morgen, also diese Art von Verhältnis des Widerspruchs beinhaltet. Ne? Also das ist immer diesen Vorgriff auf die Zukunft gibt, die in der Gegenwart schon anwesend
ist. Das ist natürlich Bloch. Bloch ist genau. derjenige, der aus den Tagträumen, aus allen Märchen, aus von Plato bis über die Bibel bis zu den utopischen Sozialisten, von überall den Vorschein einer besseren Welt, den Vorschein eines harmonischeren Zusammenlebens untereinander und mit der Natur rausholt. Das ist sozusagen, das definiert ihn. Ja. Aber jetzt nochmal zu der Montagegeschichte. Ja. Weil das, wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, der bei ihm ernst ist, heißt es eben, so einfach ist es nicht mit der Gegenbesetzung. Ne? Also diese Beispiele, die man macht, wir eignen uns Führer an. Er weiß genau, dass Ummontieren ist eine ganz anstrengende, schwierige Tätigkeit. Das weiß er, ja. Und ich möchte ihn da von der starken Seite lesen. Und ich finde das mit dem Ummontieren so wichtig auch für uns. Wenn man nämlich meint, einfach Begriffe von den Rechten übernehmen zu können, wie das die CDU gerade macht, rutscht man auf der ideologischen Schleimspur aus. Oder auch, wie Sarah Wagenknecht das gemacht hat. Ja, das ist genau der Versuch einer, sie meinte wahrscheinlich auch, sie würde gegenbesetzen gegen die AfD, hat aber Nationalismus und Xenophobie mit in ihren Diskurs übernommen und ist daher sozusagen selber, wahrscheinlich ohne es zu wollen, zu wissen, nach rechts gerutscht. Ich finde, man kann Sarah Wagenknecht von Bloch her kritisieren.
Nein, einverstanden. Also die Frage ist eben, wie rutschig ist diese Ebene? Also auf welche Ebene fängt das Rutschen an? Ne? Und ich meine, das ist ja jetzt interessant. Also wenn man sich, also ich habe so bei dem Begriff oder bei dem Ausdruck des Parteinamens, ja, AfD, also Alternative für Deutschland, immer gedacht, das ist ja so gesehen auch eine Entwendung der Linken der 70er Jahre, der 80er Jahre, der sozialen Bewegung, weil ja da klar war, das ist die Alternative, die Erneuerung durch den ökologischen Umbau, durch andere Lebensweisen. Man könnte auch sagen, es ist auch mit Blick auf eine ältere Tradition, wenn man denkt Deutschland, ja, dann gibt's ja auch da eine antifaschistische Tradition, neues Deutschland, freies Deutschland, also dass ja auch da doppelter Diebstahl stattfindet, ja, in einer gewissen Weise, ne? Also diese so das so umzubauen, dass so getan wird, als würde durch diese Art von regressiver, reaktionärer Wende etwas Neues gedacht. Ne, bis hin zu dem Vertreter der AfD in Sachsen-Anhalt, der sagt, wir holen uns unseren Staat zurück. Wo man sich fragt, was meint der? Den nationalsozialistischen Staat? Meint er die DDR? Meint er das Kaiserreich? Ja, also das ist ja eine völlig dubiose Formel, die er da gewählt hat. Weil was er nicht meint, ist die Demokratie oder eine Weiterentwicklung der Demokratie.
Also ich habe, glaube ich, das gleiche Interview geguckt wie du.
Ja, ja.
Und da, also ich glaube, da sagt er, wir holen uns unser Land zurück. Aber vielleicht ja. Sagt er auch beides, schließt okay. Sich auch nicht aus.
Ja, ja, gut.
Und bezieht sich auf Bismarck.
Ja.
Also er weicht natürlich aus, ist natürlich nicht der NS, ne, das, sondern also ja. Bismarck. Und zwar.
Was ja auch bei Gauland schon immer so war. Ne?
Ja, ja, und, genau. Und Bismarck gerade als, ja. als Sozialreformer, als der das Sozialsystem eingeführt hat. Natürlich verschweigend, dass das in Reaktion auf die Sozialdemokratie war.
Ja, und dass die AfD ja auch die Sozialsysteme drastisch schwächen oder gar abschaffen will. Also das wird ja dabei auch verschwiegen. Also deswegen ist es eigentlich, hat man wirklich so das Gefühl, es ist wie so eine Art unschuldige Form von einem großen deutschen Reich zu träumen.
Er hat noch eine ganze raffinierte Wendung. Er bezieht sich nämlich auch auf die DDR. Mhm. Aber wie? Nämlich, dass er sagt, was wir in der DDR gelernt haben, kam der Reichtum nicht vom Himmel. Wir hatten kein Wirtschaftswunder hier in der DDR. Wir haben gelernt, die Sachen mit eigenen Händen wieder aufzubauen nach 1945. Mhm. Wir hatten nicht die reiche Westmacht. Und wir haben gelernt, die ganzen Tricks auszunutzen, wie man an. Und wir haben auch noch gelernt, dass man der verkündeten Wahrheit nicht vertrauen soll. Wir haben das Misstrauen gegenüber der Presse und so weiter. Die Westis lernen das jetzt, aber wir haben das immer schon gelernt. Sammelt ja alles ein, in gewisser Weise auch DDR-Erbe auf eine etwas vertrackte Weise.
Wie würdest du vor dem Hintergrund diese Parole Mut zur Wahrheit sehen? Das war ja ein Wahlplakat, eine Wahlwerbung der AfD, Mut zur Wahrheit. Also weil ja viel darüber gesprochen wird, wie sehr Trump lügt. Ja, also das ist ja vielfach durchgezählt worden. Aber es ist eben interessant, in einer seiner ersten Verlautbarungen als neuer, also wiedergewählter Präsident sagte, ihm geht es um die Herstellung der Wahrheit im Geschlechterverhältnis. Ja, also das ist so, ich finde, die Rechten sind eben auch so sehr manövrierfähig. Ja, das ist eigentlich, ne?
Meister also, der Ambivalenz.
Ja, und alles, also ich meine, der Münzenberg sagt mal ganz schön, also, oder Krakauer hat es dann übernommen, ja, also wer so ins Große lügt, da kommen gar keine Zweifel mehr auf. Ja, also, ne, da wird so ständig gelogen, dass es im Prinzip, ne, und Münzenberg sagte, naja, wenn man so viel lügt, dann diskreditiert man eigentlich sich selbst am Ende. Aber man könnte jetzt so mit Bloch sagen, naja, wenn das nicht eine wirkliche Gegenbesetzung gibt oder eine Strategie, und das würde mich jetzt interessieren, wie du das einschätzt, weil Bloch ja sehr deutlich macht, er ist auch gegen einen bestimmten Rationalismus. Also, ne, wir haben ja von Rosa Luxemburg diesen Satz, sagen, was ist, also der ja auf LaSalle zurückgeht, sagen, was ist. Ne, das ist revolutionär. Aber man könnte jetzt sagen, ja, was ist denn? Ja, also sind es jetzt sozusagen die Zahlen der Arbeitslosigkeit, die Zahl der Reichen, der Armen, die Beschreibung des Elends, ne? Und wo er sagt, ja, aber das ist alles so aufklärig, das ist zu oberflächlich, das trifft, das kommt nicht an die Leute heran. Also wie würdest du das einschätzen? Wie spricht man zu den Leuten? Also wie erreicht man sie eigentlich?
Ja, also das ist überhaupt die One Million Question, ne? Also die, an der wir sozusagen permanent rumexperimentieren. Ja. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal einen Blick drauf werfen, wie die Linkspartei das gerade macht.
Ja, wenn weil, du, genau,
weil, mach das gerne. Ob sie Bloch gelesen hat oder nicht, oder wer da jetzt von der Linkspartei Bloch gelesen hat, ist jetzt auch, sie haben auch Bloch gelesen. Aber also nochmal, die PDS und die Linkspartei hatten im Osten die Kompetenz, die Unzufriedenheit zu artikulieren und als Kümmererpartei aufzutreten. Ja. Die Sorgen der kleinen Frau, des kleinen Mannes ernst zu nehmen und so weiter. Diese Kompetenz ist ihnen verloren gegangen. Man kann sich lange überlegen, warum. Ich glaube auch, weil die Politik der PDS und der Linken im Osten zu angepasst war, zu sehr stark auf Respectability ausgerichtet war und sozusagen der Unmut, das Ressentiment sozusagen dort liegen geblieben ist und von der AfD aufge. Und was machen sie jetzt? Sie versuchen durch eine Verschärfung des Klassendiskurses, durch empörte Wutreden, sehr wirksame Wutreden, sozusagen eine Sprache zu finden. Und das ist nicht nur rational. Es geht nicht nur um Arbeitslosenzahlen, sondern die Wut, die Empörung zum Ausdruck zu bringen. Sie versuchen da sozusagen wieder Terrain zu gewinnen. Vielleicht ist es zu spät. Das ist jetzt wir wissen auch nicht, ob es erfolgreich ist. Aber das ist jetzt mal ein Versuch in dieser sozialpolitischen Auseinandersetzung durch die Verschärfung und durch den Verzicht auf diese Respektabilitätsbemühungen Terrain wieder zu gewinnen. Und da spielt übrigens dann auch der Diätendeckel eine Rolle. Gibt es ja Untersuchungen, dass 80% der AfD-Wählerinnen und Wähler das gut finden, wenn man die Diäten so deckelt, wie die Linkspartei es macht. Also an der Front sieht man, dass die Linkspartei versucht, verloren gegangenes Terrain wieder gegen zu besetzen und auf eine ziemlich gute Art und Weise. So, jetzt bleibt ganz, ganz viel unerledigt natürlich. Ne?
Ja.
Was macht man gegen die Familienideologie? Zurück zur normalen Familie, die reproduktive Familie, sagt die AfD. Ne?
Ja, oder die ganzen wirtschaftspolitischen Positionen der AfD, die sind ja damit nicht eingefangen. Ja, also, ja, aber ich finde, das sind auf jeden Fall interessante Überlegungen, weil man könnte sagen, klar, der Diätendeckel bedeutet eine Reaktion auf diese ganze Elitenkritik, die sind da nur, um sich zu bereichern. Andererseits ist es ja interessant, dass die Selbstbereicherung oder wie kann man sagen, die familiäre Netzwerkbildung, die die AfD betrieben hat, ja gar nicht weiter thematisiert wird. Ja, also das ist ja schnell wieder weg. Also war ja dann doch relativ schnell weg. Vielleicht können wir das ja auch noch mal ein bisschen ausdehnen. Das ist ja ein klassisches Thema für die Frage des Populismus. Ne? Also wie geht man damit um? Also Bloch selber spricht es am Kampf um Begriffe wie Heimat, Nation, Volk. Ne? Also das ist noch mal auf einer ganz anderen Ebene als das, was wir vorher hatten. Also diese tief eingelagerten Emanzipationswünsche, die aus den Bewegungen von vor Jahrhunderten kommen, ne, könnte man jetzt sagen, auf welche Ebene liegen eigentlich solche Begriffe, die so in den populistischen, auch linken, linkspopulistischen Praktiken so aufgerufen werden. Ne? Also Volk, Nation, das schließt ja so an Tradition der Französischen Revolution, aber haben sich ja schon sehr früh auch als sehr zweideutig erwiesen. Ja, oder wie schätzt du das ein?
Also erstmal, ich würde einen Unterschied machen zwischen Volk und Nation. Ich glaube, der Nationbegriff ist nicht in unserem Land, in Deutschland nicht zu besetzen. Ja.
Das wäre zum Beispiel auch schon ein wichtiger Gesichtspunkt. Genau, was ist besetzbar?
Ich glaube Volk. Also ich habe jahrzehntelang in der Volksuni gearbeitet. Wir waren dauernd mit der Kritik konfrontiert. Volk ist doch irgendwie recht besetzt. Und das haben wir aber ganz gut verteidigt, dass Volk sowohl Plebs als auch Populus sein kann. Und wir haben die plebejische Tradition. Also Volksuni, Volkshochschule. Das geht, glaube ich, schon. In Frankreich kann man das ganz anders machen. Deswegen gucke ich auch manchmal sehr interessiert, was die La France Insoumise macht. Mhm. Weil die nämlich, also schon lange haben die den Volksbegriff, le peuple français. Ja? Und das ist natürlich schon lange und immer schon das Volk der Französischen Revolution und der universellen Menschenrechte und Robespierre und so weiter. Und das kann man so richtig revolutionär deuten, auch obwohl es ambivalent ist. Aber sie machen jetzt seit einigen Jahren ganz gezielt, dass sie sagen, wir sind ein Mischvolk. Un peuple métissé. Peuple kreolisé, ein kreolisiertes Volk, kann man gar nicht richtig übersetzen. Kreolisiertes Volk. Und wir sind stolz darauf. Und La Nouvelle France, das ist sozusagen der zentrale Wahlslogan, ist dieses neue Frankreich, das ein Mischfrankreich ist. Und dann machen die das etwas, wo sie zum Beispiel sagen, die nehmen einen rechten Slogan. Mhm. On est chez nous. Wir sind zu Hause. Mhm. Machen die Rechten gegen die Ausländer und so weiter. Sie nehmen diesen Spruch bei einer riesen Auftaktkundgebung in Saint-Denis mit einer absolut multikulturellen Zusammensetzung mit afrikanischer Musik unterlegt. On est chez nous. Die Flüchtlinge sind bei uns zu Hause. Ja, das ist kriegt eine völlig andere Bedeutung. Da schreien die Linksliberalen auf und sagen, oh Gott, er hat jetzt wieder was von den Rechten übernommen. Nein, er hat genau auf eine wirkliche substanzielle Art und Weise gegenbesetzt. Nicht einfach übernommen, sondern ganz anders definiert. Ja. Das finde ich total spannend, was da läuft.
Also wenn du jetzt auch nochmal an dieses Projekt Ideologietheorie zurückdenkst oder wenn man an die Zeitschrift Kulturrevolution von Jürgen Link denkt, haben wir eigentlich die Instrumente, diese Bewegung so zu beobachten, weißt du? Also was wird jeweils genommen, entwendet? Also weil das sind ja Hin- und Herbewegungen. Ja, also, ne, weil das Beispiel mit der Alternative für Deutschland war ja zu sagen, da hat ja die Rechte was entwendet von der Linken, ne? Und das ist ja auch das Ploch'sche Argument mit Blick auf die Tradition der Arbeiterbewegung in den 20er und 30er Jahren, also die erste Maifeier oder die Fahnen, die rote Farbe, also ein Teil der Chor- und Gesangskultur. Also, und dann ist die Frage, was entwendet man zurück oder besetzt man etwas? Weil da finde ich, da bleibt Ploch auch manchmal so ein bisschen unklar. Ist das ein offenes Gelände, was besetzt werden kann? Weißt du, wo man sich dann fragt, ja, ist das alles so quasi neutral und man besetzt es einfach nur, wo vorher gar nichts war? Oder wie ist die Dynamik auch? Also, weil mein Eindruck ist, dass wir im Moment das gar nicht so tun, diese schnellen Dynamik des Entwendens, des Aneignens, des Besetzens. Also manchmal passiert es intuitiv, was du jetzt, glaube ich, auch mit dem Beispiel der Linkspartei gemeint hast, wo man aber auch nicht weiß, ist es immer gut und erfolgreich? Weil man muss ja auch aufpassen bei ideologischen Prozessen, wie binden uns die dann sozusagen in der nächsten Wendung, also das, was du mit Sarah Wagenknecht angesprochen hast, ja, in eine Dynamik reinkommt, die sie gar nicht kontrollieren kann.
Das wäre ist ja eine so mögliche Interpretation.
Wäre eine mögliche Interpretation, ja.
Ich glaube, also das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Es gibt auch viele Fragen, die sind theoretisch nicht vorher genau zu bestimmen. Also klar ist, man kann nicht rassistische Begriffe übernehmen. Ne? Also da gibt es dann bestimmte Grenzen natürlich und will man ja auch nicht. Ne? Ja. Aber das ist sozusagen das ideologische Handgemenge. Ich lese gerade in meinem Seminar die neue Rechte, wie die sich Gramsci aneignet. Es ist unglaublich, was die sich alle aneignen. Ne? Und nicht blöd, ziemlich klug. Ne? Ich glaube, was man, wo ich möchte vielleicht nochmal über ein paar Schwächen von Bloch sprechen. Bloch hat die Tendenz, sozusagen das so schön aufzuteilen in Ursprungsdenken ist rechts, Zukunftsdenken ist links. Das heißt, er polt um, was sozusagen eine Ontologie des Ursprungs ist. Also er nimmt alles auf, was da befreiend möglicherweise drin ist und das polt er um auf das noch nicht. Er macht eine Ontologie
Heimat.
Des noch nicht.
Heimat ist etwas, was erst noch kommt.
Ne? Heimat ist der
kein Ursprung.
Nicht-Ort, ja. Wo noch niemand war. Was in die Kindheit scheint, nicht aus der Kindheit, wie man normalerweise denkt, ne, sondern er dreht alles um. Das ist die Achse, wo er die Umkodierung oder die Ummontierung jetzt vornimmt. Das ist natürlich nur eine sehr beschränkte Möglichkeit. Ne? Das müsste man erweitern. Ne? Da würde das Projekt Ideologietheorie sich natürlich anregen lassen von Bloch, aber das einfache Sortieren, wenn es in der Bibel heißt, und alles war gut, sagt der Herr bei der Schöpfung und das ist dann reaktionär und wenn es irgendwo anders heißt und der Herr macht alles neu, dann jubelt Bloch dass es jetzt irgendwie befreiungstheologisch ist.
Lass mich bei diesem Punkt nochmal der dystopische Aspekt, ja, dieser Zukunft. Also, ne, dass ja Bloch, wenn man so will, eine sehr positive Sicht auf das hat, was dann in der Zukunft sein wird. Die Bewältigung aller ökologischen Folgen, mit denen wir, also von denen wir heute schon wissen, belastet ja wiederum unsere Zukunftsvorstellung enorm. Weil das heißt, der Prozess von Emanzipation, also Bloch sieht, dass der Sozialismus jetzt möglich ist. Die Linke muss so handeln. Und im Prinzip können wir das für heute genauso sagen. Eigentlich ist alles da. Aber wenn wir uns das vorstellen, dann heißt es eben auch, die negativen Folgen kapitalistischer Naturzerstörung, also langfristig mit dem Blick zu haben, eine neue Weltordnung, also Handelsbeziehungen, Austausch von Gütern und dergleichen mehr. Also das ist sehr, sehr folgenreich, wo ich mich dann frage, also ist so eine Frage nach deinem Umpolungs-, Umkodierungsbegriff.
Also das ist eine total spannende Frage. Die ökologische Katastrophe, wie wir sie jetzt erleben, hat Bloch so nicht erlebt. Ja. Was er sehr stark hat, ist natürlich die Utopie eines ganz anderen Mensch-Natur-Verhältnisses. Da knüpft an den jungen Marx an, Naturalismus ist Humanismus, das sind wunderschöne Bilder. Ne? Mhm. Und da kommt man jetzt auf das Problem der Teleologie bei Bloch. Ja, und es gibt Äußerungen, die immer auch philosophisch zurückgewiesen werden. Die Materie hat den Drang nach vorwärts und da. Und dann macht ja Eagleton sich drüber lustig, dass der Bloch schon im Einzeller sozusagen den Kommunismus und so weiter.
Also da könnte man vielleicht sogar heute zustimmen. Aber was heißt das? Wir haben ja sehr viel an dieser Fortschrittsbewegung auch zerstört. Ja.
Ja. Ich mache den Unterschied zwischen einer starken Teleologie, geschichtsphilosophischen, die wirklich problematisch ist, das Natursubjekt und so weiter. Und es gibt aber eine andere Teleologie bei Bloch. Ich nenne das die schwache teleologische Kraft der offenen Möglichkeiten. Das ist was anderes. Das ist eine Teleologie der Praxis. Und das finde ich, das ist also nicht deterministisch. Es gibt ja auch viele Äußerungen von ihm, wo er diesen Determinismus in der Teleologie zurückweist. Aber dieses Setzen darauf, dass wir Menschen vernunftbegabt sind, aber auch antizipationsfähig sind, dass wir umsteuern können, im Prinzip auf der philosophischen Ebene natürlich. Ja?
Und neue Möglichkeiten
schaffen. Und die Möglichkeit noch nicht geschlossen sind.
Ja. Naja, wir schaffen ja auch neue Möglichkeiten. Das ist ja ein Teil des Modellbegriffs, dass wir Dinge auch immer wieder neu ins Verhältnis setzen, neu modellieren, in neue Konstellationen fügen. Das gibt bei ihm ja solche Elemente da schon, also hier in Erbschaft dieser Zeit gibt es das ja schon sehr deutlich angelegt.
Da kann ich ihn immer noch lesen. Also mit der starken Teleologie, da denke ich mir, das kann ich nicht mehr. Aber diese schwache Teleologie, da kann ich richtig was damit anfangen, auch noch als Ermutigung.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt ermutigt aus dem Gespräch. Vielen Dank, Jan. Weil der Ausblick auf Möglichkeiten, auf Modelle, auf Ermutigung, das ist doch eine gute Perspektive. Okay. Vielen Dank.